drei Monate, was weiß ich denn, was ich da sagen will, weil ich diesen Anspruch auch in mir selbst gespürt habe. So eine Predigt zum Schluss, da muss man was sagen, wie es wirklich ist. Und die geweihte pastorale Erfahrung von zwei Dritteln des Berufslebens muss da schon noch mal ein Manifest. Ich meine, da kommen Leute, die vielleicht nur an dem Tag kommen und dann kommen die nicht mehr. Dir zuliebe, also das muss schon was sein, was aufrüttelt und was mitgeht. Und kurz und prägnant muss es auch sein und persönlich, aber auch grundsätzlich. Und dann habe ich mich entschieden, den vorgeschlagenen Text zu nehmen. Das habe ich vor 23 Jahren auch so gemacht. Also jetzt der Predigttext, vorgeschlagen für den heutigen Sonntag, aus Jona 3. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle groß und klein den Sack zur Buße an. Und als es vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen: Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen. Und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und heftig zu Gott rufen. Und ein jeder kehre um von seinem bösen Wege und dem Frevel seiner Hände. Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und er tat es nicht. Soweit. Natürlich steht die Predigt unter dem heutigen Motto: Was war, was kommt, was bleibt? 3 bescheidene Fragen, die ich in der kommenden Viertelstunde jetzt erschöpfend und ein für alle Mal beantworten werde. Aber zunächst zum Text. Was wir hier vorfinden, ist ein redender Gott und ein hörender Prophet. Und da bin ich doch gleich erstmal hängen geblieben. Ein redender Gott und ein hörender Prediger. Und dieses Bild ist mir unfassbar tief ins Herz gebrannt. Ich kann da gar nicht drüber weggehen. Das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal. Die meisten wissen, beim ersten Mal wollte Jona nicht. Aufgrund seiner Zweifel oder seiner Angst jedenfalls ist er weg. Aber Gott blieb dran, setzt die Daumenschrauben an, schickt erst einen Sturm und dann den Fisch und zwingt Jona praktisch, seinen Job zu erledigen. Aber es steht immer da, wie selbstverständlich: Gottes Wort geschah. Ja, und Jona hört. Ist ja klar, Gott redet, Gott ist einer, der sich bemerkbar macht, und Jona ist ein Prophet, also macht er das, was Gott sagt. Also jedenfalls beim zweiten Mal. Die Überschrift habe ich euch noch vorenthalten in der Luther-Übersetzung. Jonas Predigt und Ninives Buße. Was für eine Überschrift. Martins Predigt und Oldenburgs Buße. Von sowas habe ich viele Jahre geträumt. So kam es nicht. Und wie oft habe ich gebetet: Rede du, Herr, lass mich hören. Und ich will sagen, was du mir mitteilst. Ich schließe nicht aus, dass es Menschen gibt, zu denen Gott klarer spricht als zu mir. Im Martin-Evangelium oder im Martin-Prophetenbuch, da müsste ich erst noch eine Formulierung suchen, um das zu beschreiben, wie ich das erlebe oder nicht erlebe. Manchmal bin ich neidisch und sehr oft skeptisch, wenn Leute mir mitteilen, was Gott ihnen gerade so mitgeteilt hat. Ich persönlich erlebe das nicht so, eigentlich noch nie. Ich spüre noch manchmal so ein inneres Drängen oder eine Lust oder eine Furcht oder eine Aufregung, die mir deutlich macht: Das kannst du jetzt nicht ignorieren. Geh dem nach. Und dann sind mir Gespräche mit anderen wichtig oder auch biblische Einsichten, Werte, um dem auf die Spur zu kommen. Aber so ein Prophet wie Jona war ich nie. Ich bin auch nie weggelaufen. Es gibt ja unterschiedliche Propheten in der Bibel. Mose, Jeremia, Jona finden Gründe, weshalb sie eigentlich gar nicht Propheten sein können. Zu unbegabt, zu jung, zu kein Bock, sie wollen weg von Gott und seiner Berufung. Jesaja hingegen brüllt, hier, ich nehme mich. In diese Kategorie habe ich eher gehört. Gottes Willen herausfinden, sein Wort kennenlernen, übersetzen, verkündigen, das schien mir so heilig, so wertvoll, so wesentlich, dem wollte ich mein Leben verschreiben. Aber müsst ihr durch, ich auch. Aber diese Erwartung, dass es klarer gehen sollte, dieser Wunsch war groß. Im Studium und besonders im Anfang meines Dienstes. Er ist kleiner geworden. Und erstaunlicherweise habe ich dadurch ein Mehr an Frieden gefunden. Ich suche Gottes Stimme, ja, aber ich erwarte sie nicht so, dass ich sie unterscheiden kann von den weltlichen Stimmen. Gott ist mitten in dieser Welt. Davon bin ich immer mehr überzeugt. In meinem Predigtmanuskript sind lauter Smileys. Ich dachte, so kriege ich sie. Ist lustig, ne? Das Zweite. In jedem Punkt gibt es immer am Ende ein Bein. Und es sind nicht drei, Joachim. Ist Joachim wieder da? Es sind nicht drei Punkte. Ich habe ganz selten nur drei Punkte Predigten gehalten. Fast nie. Du hast mich immer damit hochgenommen. Es waren immer vier. Am Anfang waren es drei. Aber dann hast du mich hochgenommen. Dann habe ich das nie mehr wieder gemacht. Naja, gut. Das Zweite. Ein Prediger mit einer klaren Botschaft. Hier die Predigt von Jona im Wortlaut. Noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Das ist meine Predigt. Das ist klar, das ist auf den Punkt gebracht. In einem Satz kann der Schreiber hier die Predigt von Jona zusammenfassen. Zwischentöne braucht es nicht. Und manch einer hätte sich das von mir als Prediger auch häufiger gewünscht. Ich weiß das. Überhaupt das Thema Untergang, Gericht, Weltende ein bisschen klarer, ein bisschen eindeutiger, lauter, mehr Ruf zur Entscheidung. Und ich will das nicht vom Tisch wischen. Manche können das, die sollen das vielleicht auch tun. Aber ich habe mir jetzt den heutigen Text nicht ausgesucht. Der stand ja da für heute in der Perikopenordnung. Und das Interessante ist, diese Predigt stellt sich als falsch heraus. Sie ist klar. Sie ist konkret, sie ruft zur Umkehr und doch sie stimmt letztlich nicht. Das ist die Pointe dieses Buches. Denn nicht nur das Volk kehrt um, Gott auch. Ninive wird nicht untergehen. Dazu gleich noch. Die Predigt löst was aus und doch ist ihr Inhalt nicht korrekt. Das ist eigentlich spannend, oder? Dabei hatte man damals einen ganz klaren Maßstab, um falsche und richtige Propheten zu unterscheiden. Wenn zwei Propheten sagen, Gott hat sie beauftragt und der eine redet so, der andere redet so und das widerspricht sich, ja, was machst du, um zu entscheiden, welcher Prophet ist von Gott beauftragt? Ganz einfach, du wartest ab. Was passiert? Und dann weißt du, wer ist der richtige Prophet, wer ist der falsche. Und vielleicht ist Jona deshalb so sauer am Ende. Gottes Reue setzt ihn ins Unrecht. Jetzt stimmt diese Formel doch gar nicht mehr. Jetzt kann keiner sagen, das ist ein Prophet, der den Willen Gottes kennt. Ist ja nicht so. 40 Tage und nichts passiert. Kein Gericht vom Himmel. Wie steht er jetzt da, der Prophet? Ein Prediger mit einer klaren Botschaft, Problem nur, die Botschaft stimmt nicht. Vielleicht, und das ist nur meine Schlussfolgerung, seht es gerne anders, aber ich sehe das so, vielleicht werden wir nie wissen, was Gott wirklich tut. Vielleicht muss unsere Rede von Gott tastend bleiben, vorsichtig, damit rechnend, dass es ihn reut, dass er umkehrt, dass er reagiert auf die Gebete und den Schmerz und die Furcht seiner Kinder. Mir leuchtet das immer mehr ein. Rede von Gott muss vorsichtig bleiben, tastend, fragend. Wir haben ihn nicht zur Verfügung. Ich habe darunter oft gelitten, es mir anders gewünscht. Aber ich verstehe den Text so und nur so habe ich ihn auch selbst erfahren. Und ich bin dankbar für viele Menschen in dieser Gemeinde und in diesem Raum, die das zugelassen haben, dass ich Fragen stellen durfte, rütteln durfte an Glaubensgewissheiten, an Traditionen, an Gewohnheiten. Ich bin vermutlich kein Umstürzler, kein Revolutionär und schon gar kein Prophet, aber schon ein Infragesteller und hier und da vielleicht auch eine Zumutung. Und dabei gar nicht immer jedermanns Liebling, nicht in jeder Situation und nicht der Tröster aller. Ich habe bestimmt Defizite und manche habe ich vielleicht auch hier enttäuscht und die hätten sich mehr von mir gewünscht. Mehr Hausbesuche, mehr Aufmerksamkeit für dies und das. Gut, dass ich mit Elisabeth jemanden an meiner Seite habe, die vermittelnder ist als ich und warmherziger sicher auch. Und wenn ich irgendwo eine Zumutung war, dann weil mir etwas ins Herz gefallen war. Ich weiß nicht, ob ich das immer liebevoll und weise genug gesagt habe. Andere sind weiser als ich. Aber ehrlich war ich immer. Das werden mir wahrscheinlich die wenigsten nachsagen können. Vielleicht war ich manchmal zu ehrlich, zu direkt, aber das ist so eine typische Seite hier bei Jona, in der ich mich wiederfinde. Da hat mir jemand was aufgetragen. Jedenfalls brennt mein Herz. Und jetzt sage ich es auch. So ist das. Nur nochmal, bei Jona stellt sich diese Botschaft als falsch heraus. Das Gericht bleibt aus. Warum? Da ist ein Volk, das umkehrt. Gerade haben wir gestaunt, wie kurz die Predigt des Jona gehalten ist. Und jetzt können wir staunen, wie ausführlich die Buße geschildert ist. Ein halbes Verslein Predigt und vier Verse ausführlich Buße. Bei Predigern ist das meistens umgekehrt. Viel, viel Predigt und ganz, ganz wenig Umkehr und Resonanz. Ein Fasten, sie ziehen Säcke an und der König, der mag gar nicht mehr auf dem Thron sitzen, zieht auch einen Sack an und auch die Tiere sollen nicht mehr essen, sollen auch alle Säcke anziehen, ganz ausführlich ausgebreitet. Ich glaube, das ist eine der größten Anfechtungen im pastoralen Dienst. Wo ist die Frucht? Wo zeigt sich die? Ach Carsten, ich habe das ja so aufgesogen, was du gesagt hast. Da bleibt ganz viel. Ja, ja. Woran kann man das erkennen? Jetzt nicht, ihr müsst mich nicht trösten nachher, ganz viel bleibt, sondern so grundsätzlich, auch für meine Nachfolger. Wo bleibt das, was ich gepredigt, was ich gelehrt habe? Selten so deutlich wie hier in unserem Predigttext. Aber wenn mich was wirklich bewegt und anregt, die Tiere machen mit. Die Schöpfung tut auch Buße. Nicht nur das Volk, nicht nur der König, nein, auch die Rinder und die Schafe. Zweimal ist das gesagt, ausdrücklich. Keiner soll außen vor bleiben. Ninive kehrt um und die Tiere machen mit. Vor 22 Jahren war mir das alles eher fremd. Hätte ich das wahrscheinlich ignoriert. Vielleicht sogar schon beim Lesen ausgelassen. Umweltschutz, Bewahrung der Schöpfung, Frieden, Gerechtigkeit. Ich hatte das nicht so mit diesen Themen. Buße ist innerlich. Jesus und ich, Hauptsache, mein Herz ist rein, das andere kann ja nur daraus folgen. So habe ich das gesehen und ich habe hier in Oldenburg viel dazugelernt. Joachim, du und dein Umweltschutzpapier. Ich habe das ja nicht verstanden, ne? Jetzt auch dieser Kalender auf Umweltschutzpapier gedruckt. War das nötig? Ich bin heute so dankbar, das hier im Text zu lesen, in völliger Selbstverständlichkeit. Natürlich machen die Tiere mit. Der Sabbat gilt auch für Tiere. Die Tiere loben ihren Schöpfer, genau wie die Berge und Blumen. Wie schön, wie wertvoll, wie unbequem. Es gibt aus meiner Sicht keine angemessene Buße, keine wirkliche Umkehr, die das missachtet. Gott ehren, sich an ihm ausrichten, aber die Umwelt nicht schützen wollen. Sich bekehren zum Himmel und sich damit abwenden von der Erde. Rein innerliche Frömmigkeit, Jesus ist mein Freund und alles andere ist zweitrangig. Ich halte das für Irrlehre, für falsch. Und ich bin immer weniger bereit, an dieser Stelle zu schweigen. Wovon sind denn eigentlich die Leute umgekehrt? Kann man ja mal nachdenken. Was ist denn jetzt ihr neues Verhalten konkret? Kein Sex mehr vor der Ehe. Immer die Wahrheit sagen und lieb sein zu den Eltern. Ich nenne nur mal die ethischen Säulen, mit denen ich groß geworden bin. Ist es das? Wohl kaum. Die Propheten lassen sich damit nicht abspeisen. Ihre Forderungen sind größer. Wie geht ihr mit den Schwachen um? Wie behandelt ihr die Witwen und die Flüchtlinge und die Hilfsbedürftigen? Wie ist es um eure Gerechtigkeit bestellt und eure Großzügigkeit? Nicht Vermeidung des Schlechten, sondern Tun des Guten, das sind die Forderungen der Propheten. Und auch das, Sünde ist nicht nur persönlich die Sache des Einzelnen, Sünde ist auch kollektiv. Ein Tun oder Lassen der Gemeinschaft, hier jedenfalls im Text, ein Volk kehrt um. Die Tiere kehren um, der König kehrt um, eine Gesellschaft wird transformiert. Hochpolitisch, was wir da im Text finden. Und wie klein kommen da manche Konzepte von Bekehrung daher. Frömmigkeit ist vorrangig für den Einzelnen. Hauptsache Jesus ist in meinem Herzen. Ja gut, wenn er da drin ist, aber da will er auch raus, hin zu deinem Nächsten. Und wenn er da nicht ankommt, dann ist er nie in deinem Herzen gewesen. Ich glaube, das ist die unbequeme Botschaft unseres Textes. Ich weiß nicht, habt ihr den kleinen Erlebnispfad da vorne vor der Kirche schon wahrgenommen? Nehmt euch ruhig mal ein bisschen Zeit, ein Smartphone mit, Evangelium von den Kindern auf die Ohren. Ich wollte ja so gern, dass der fertig ist, Willi, vielen Dank, dass du das gemacht hast. Eine Woche, mindestens eine Woche Arbeit. Und das da hat wahrscheinlich auch was mit dir zu tun. Aber das hat sich alles gelohnt. Die letzte Station da vorne ist ein großer Stein, ein Fels, ein Fundament. Willi, du musstest zweimal kommen im Kran, den wieder umsetzen, aber nur so Kleinigkeiten. Aber dafür steht er genau, nach den Worten von Jesus, für die Tat. Wer diese meine Worte hört und tut, sagt Jesus, der hat Fundament. Wer die Gerechtigkeit lebt, sich nach ihr ausstreckt, wer dem Taten folgen lässt, der, die hat Halt für sich und andere. Beten, Vertrauen, das richtige Glauben, ist alles schön, aber ein Haus bauen kannst du darauf allein nicht, sagt Jesus, nicht ich. Zum Schluss, ein Gott, den es reut. Das ist die Pointe dieses Jona-Buches. Und da kann man in einer Predigt nicht drüber hinweggehen, auch wenn ich die 15 Minuten Gottesdienst-Spezial schon wahrscheinlich überschritten habe. Aber ich war ein bisschen bei auch heulen dabei. Wir können nicht bei Jona bleiben und bei seiner klaren Verkündigung oder dem Volk und seiner radikalen Umkehr. Sicher, das ist beeindruckend, aber es ist nichts gegen die Bekehrung Gottes. Nichts weniger ist das hier im Text. Gott bekehrt sich. Er nimmt Abstand von dem Entschluss zu bestrafen. Was war, was ist, was kommt? Andrea, du hast mich gemahnt, bei diesem Thema zu bleiben. Und eigentlich würden wir sagen, naja, vieles ändert sich, aber Gott bleibt derselbe. Derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ja, aber das stimmt offenbar gar nicht. Nach unserem Text. Und machen wir uns klar, wie ungeheuerlich das ist. Gott setzt sich dem Vorwurf aus, dem kannst du anscheinend nicht vertrauen. Der hält nicht, was er sagt. Und Gott nimmt das offenbar in Kauf. Er setzt sich den Vorwurf aus, das ist ein Weichei. Ein bisschen Heulen der Leute, ein bisschen Sack und Asche, da kriegst du den rum. Pass mal auf, am Ende knickt er ein. Und Jona hat es ja gleich geahnt. Das ist der Grund, behauptet er jedenfalls am Ende des Buches, weshalb er schon gleich die Segel streichen wollte. Du bist mir zu gnädig. Du ziehst es ja am Ende doch nicht durch. Du machst auf den großen, allmächtigen Gott, schmückst dich mit Attributen wie heilig, gerecht und groß und dann, wenn die Zeit der Abrechnung gekommen ist, dann kann man nie sicher sein, ob dann nicht doch noch deine Gnade und deine Güte siegt. Gnade über Gericht. So einer bist du nämlich. Und da stehe ich jetzt da wie blamiert. Lass ich mich doch lieber von einem Wal fressen, sagt Jona. Gott kehrt um. Diese Botschaft steht über diesem Text. Es gibt andere Bücher mit anderen Botschaften in der Bibel und es gibt Verkündiger, die mehr auf Jonas Seite stehen, die für Gottes Durchsetzungsvermögen plädieren und seine Allmacht und seine Unveränderlichkeit. Ich gehöre nicht zu ihnen, immer weniger. Ich berge mich in der Bußbereitschaft Gottes. Seine Fähigkeit zur Anteilnahme, zur Bewegung, zur Reue, das ist für mich seine eigentliche Größe. Und vielleicht muss ich deshalb etwas leiser von Gottes Allmacht und seiner Allwissenheit und seiner Allparteilichkeit reden, weil ich ja immer damit rechne, vielleicht lässt er sich doch erweichen und ändert seine Meinung. Aber das nehme ich gerne in Kauf, denn dafür bekomme ich einen Gott mit Herz. Und so war er.
So ist er. So bleibt er.